Da dann vielleicht schon im Vorfeld irgendwelche Rahmen schaffen, die das ein bisschen auffangen. Wirklich die Erholung mitdenken als Organisation, als man selbst und als Führungskraft. Das Ideal wäre, dass sich für die Beschäftigten nicht wie eine Bringschuld anfühlt, sondern wie eine Selbstverständlichkeit mitzuteilen. Kriegen wir die Arbeit so gemanagt, dass keiner von uns unnötig erschöpft und gestresst ist.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Ob Resilienz im Team, psychologische Sicherheit oder der Umgang mit neuen Technologien, hier geht es um Ansätze, die wirken. Nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Führungsleben. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Und genau damit legen wir jetzt los. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Christina Gutier. Christina ist eine promovierte Arbeits- und Organisationspsychologin. Sie ist freiberufliche Beraterin, Speakerin und Trainerin. Christina forscht seit über 10 Jahren zu Burnout und Erschöpfung und wurde für ihre Burnout-Forschung bereits mehrfach ausgezeichnet. In diesem Jahr erschien auch ihr Buch »Das war die Anstrengung wert«, in dem sie beschreibt, wie wir eine Arbeitswelt gestalten können, in der sich Anstrengungen für Menschen und Organisationen gleichermaßen lohnen und in der auch für genug Erholung für alle gesorgt ist. Von Christina wollte ich in unserem Gespräch wissen, was gute, gesunde Erschöpfung wirklich ausmacht und wann Erschöpfung ein echtes Warnsignal für uns wird. Wir sprechen darüber, warum Erholung keine Privatsache sein sollte, sondern eine echte Führungsaufgabe, warum nicht jede Form von Erschöpfung gefährlich ist und was auch Führungskräfte tun können, damit Arbeit sich wieder lohnt. Christina erklärt, wie das Konzept Joyfully Exhausted uns helfen kann, Anstrengungen neu zu bewerten und wie auch individuelle Passung zu unserem Job, aber auch psychologische Sicherheit in der Gemeinschaft Erschöpfung vorbeugen können. Was mich besonders fasziniert hat, ist die Klarheit, mit der Christina beschreibt, dass gute Arbeit sich nicht immer wie Dauerstress anfühlen sollte, sondern im besten Fall wie ein Flow aus Anstrengung, aus Erfüllung, aber auch Erholung. Wenn du für dich verstehen willst, wie du in deinem Team gesunde Leistungen, klare Grenzen und auch echte Erholung ermöglichen kannst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Christina Gutier. Hallo Christina, herzlich willkommen beim Leading Well Podcast. Richtig schön, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich riesig, heute mit dir zu sprechen, Benjamin. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir werden heute hoffentlich eine Stunde haben, die freudig erschöpfend ist, freudig anstrengend, ganz in deinem Thema. Du hast ein Buch geschrieben, was ich sehr, sehr gerne gelesen habe. Das war Die Anstrengung wert und es geht um eine, ich würde mal sagen, ins Deutsche übersetzt, freudige Form von Erschöpfung, joyfully exhausted, finde ich, ist ein richtig schöner Claim auch dafür. Und ich habe so gedacht, ich starte mal so ein bisschen mit einer eigenen Beobachtung von der Arbeitswelt, weil ich finde Erschöpfung gerade, ich mache sehr viel Sport, bin schon auch immer ein bisschen auch teilweise mal Richtung Leistungssport unterwegs gewesen, da ist Erschöpfung für mich selber was positiv geprägtes. Aber wenn ich so in die Arbeitswelt schaue, habe ich so das Gefühl, ist gar nicht immer so der Fall. Also es ist häufig auch diese Anstrengung, diese Erschöpfung mit was Negativem verbinden. Wenn du mal selber auf deinen eigenen vielleicht auch Arbeitskontext, Lebenskontext guckst, wo nimmst du denn Erschöpfung als etwas Gutes und Positives wahr? Was sind denn das so für Momente?
Also bei mir ist das im Beruflichen, wenn ich eben irgendwie sowas Greifbares produziert habe, also zum Beispiel, wenn ich einen Text produziert habe oder vielleicht auch wirklich nur einen Absatz, dann weiß ich so am Ende des Tages, ach, ich bin irgendwie vorangekommen. Also so dieses Greifbare, Sehbare hilft mir natürlich auch sehr. Und privat erlebe ich das ganz viel beim Kochen. Also dann, nachdem man ganz viel geschnibbelt hat und in der Küche rumstand, danach dann mit Liebsten das Essen genießen, da bin ich dann wirklich so richtig joyfully exhausted.
Also greifbar, schmeckbar, würde ich sagen, ne? Gerade beim Essen mit der Familie, vielleicht auch ein bisschen für andere. Ne? Es hat, man bekommt vielleicht auch ein bisschen Resonanz. Ja, Mama hat gut geschmeckt.
Ne? So oder auch nicht.
Hoffentlich ab und zu. Also das Feedback, was auch so ein bisschen dahinter steckt, kann ich sehr gut nachvollziehen. wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Bogen wieder auf die Arbeitswelt spinnen, wo in der Arbeitswelt siehst du denn vielleicht das so ein bisschen verloren gehen? Also genau dieses freudige Form der Erschöpfung und woran liegt das vielleicht auch, dass Erschöpfung gerade sich für viele nicht so gesund und freudig und joyful anfühlt?
Ja, ich glaube, da haben vor allem Wissensarbeiter und Arbeiterinnen eine große Herausforderung, weil es da ja bei vielen komplexen Großprojekten schwierig ist, so richtig zu spüren, oh, heute bin ich vorangekommen, weil manchmal ist ja auch oder häufig würde ich eigentlich fast behaupten, bei komplexen Projekten die Herausforderung, dass ein Vorankommen mit einem Rückschritt einhergeht. Also man ist einen Weg gegangen und merkt, oh, das ist doch nicht der richtige Weg. Und dann ist so dieser Rückschritt oder diese Erkenntnis, die sich ein bisschen anfühlt wie ein Fehler gemacht, eigentlich das, was der Fortschritt ist. Und das erstmal für sich einzuordnen und dann auch als lohnenswert zu sehen, das ist ein Lernprozess, den, glaube ich, gerade Berufseinsteiger, ich denke da an mich als Doktorandin, lernen müssen. Also das musste ich ganz, ganz hart lernen während meiner Promotion. Yeah. Diese Rückschritte als Fortschritte zu erkennen.
Gerade wenn ich jetzt auch wieder auf den aktuellen Kontext schaue, wir haben auch im Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ne? Viel Change, viel Transformation, viel Umbruch, ganz viel, was auch in Unternehmen gleichzeitig passiert und wo auch nicht immer in einer Woche, in zwei Wochen oder in einem Monat ein ganz konkretes, spürbares Ergebnis vorhanden ist und wo vielleicht auch mal genau dieses Gefühl entstehen kann, wir sind drei Schritte nach vorne gegangen und irgendwie doch gar nicht so richtig vorangekommen oder fühlen uns vielleicht auch mal wieder zurückgeworfen oder mal ein Test oder ein Pilot, ein Experiment hat nicht so funktioniert. Und auch das kann natürlich auf Dauer ziemlich zermürbend sein. Wenn man mal so ein bisschen auf diesen Kontext schaut und ich finde auch hier wieder, ne, Veränderung, Transformation und auch so diese Arbeitswelt, die sich vielleicht auch ein bisschen sehr gestresst und ungesund manchmal anfühlt. Und du hast ja ein Buch darüber geschrieben, was sind denn so Bedingungen, was sind denn so Stellschrauben, die wir haben, um mehr in Richtung einer freudigen Erschöpfung zu kommen? Also worauf sollten vielleicht auch Unternehmen achten oder auch, ne, der Podcast, da hören auch viele Führungskräfte zu. Was sind denn so Dinge, auf die ich achten kann, um vielleicht auch mein Team oder meine Mitarbeitenden weg von so einer, ich nenne es jetzt mal so, ungesunden, zermürbenden, so ein bisschen toxischen Anstrengungen hin zu vielleicht tatsächlich einer freudigen Form von Anstrengung zu kommen?
Ja, also da ist mein erster Ansatz, Erholung priorisieren. Kommt jetzt vielleicht erstmal komisch, weil Erholung wird ja gerne mal ins Privatleben abgeschoben. Aber meiner Meinung nach ist Erholung die Basis dafür, dass wir nicht ausbrennen. Also es kann uns nämlich auch passieren, dass wenn wir freudig erschöpft sind, also tatsächlich vorankommen und das Gefühl haben, ja, unsere Anstrengung hat sich gelohnt, wenn wir da dann nicht auf Erholung achten, können wir dann trotzdem ausbrennen. Deshalb ja. Erholung, Erholung, Erholung priorisieren ist für mich die Basis, das Fundament für alles. Und da eben auch als Führungskraft nicht, also genau hinhören, auch wenn zum Beispiel, du hast ja erzählt, du bist jetzt junger Vater. Wenn man Nachwuchs bekommen hat, dass die Führungskraft das dann auch auf dem Schirm hat, dass man dann vielleicht Schlafdefizit erstmal die ersten paar Monate mit auf die Arbeit bringt und da dann vielleicht schon im Vorfeld irgendwelche Rahmen schaffen, die das ein bisschen auffangen und so weiter. Also da wirklich die Erholung mitdenken als Organisation, als man selbst und als Führungskraft.
Ich finde das super, dass du es auch so klar formulierst einmal. Also Erholung nicht immer in den privaten Raum zu verschieben. Natürlich, also, und da können wir gleich nochmal so drauf schauen, ne, muss das ja nicht bedeuten, so wir machen uns jetzt alle irgendwie drei Stunden am Tag einen Lenz gemeinsam und trinken Cocktail. So, na, da ist ja die Frage, so was bedeutet auch Erholung im Arbeitskontext. Aber ich finde erstmal, und das kommt bei dir sehr stark durch, Erholung ernst zu nehmen und als so einen ernsthaften, auch organisatorischen Faktor, der am Ende auch wieder eine Wirkung hat. Und ich finde, ein Aspekt, der dazu passt, den ich auch aus deinem Buch mitgenommen habe, da nochmal sehr Augen öffnen, und zwar der Zusammenhang, dass, hast du auch geschrieben, je erschöpfter wir sind, Also eigentlich je gestresster, je ausgelaugter, je erschöpfter, je energieloser, umso stärker nehmen wir auch Stress wiederum wahr. Ich finde, das ist ja auch sehr mit diesem Erholungsfaktor verknüpft. Kannst du da mal ein bisschen reingehen, woran liegt das eigentlich? Was ist da der Mechanismus dahinter, dass je gestresster wir sind, wir eigentlich noch empfänglicher sind für Stress?
In der Forschung gibt es zum Beispiel Eye-Tracking-Studien, bei denen zeigt sich, dass wenn Personen erschöpft sind, sie viel mehr negative Reize wahrnehmen und viel schneller. Das heißt, wir haben so eine Art grauen Stressfilter dann in der Wahrnehmung. Und das ist natürlich genau das, was wir nicht haben wollen. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich noch sagen, wenn ich erschöpft bin, merke ich das auch daran, dass ich anfange, den Aufwand und vor allem die Zeit, die ich zur Aufgabenerledigung benötige, massiv zu überschätzen. Also ich fange dann an zu glauben, dass eine E-Mail schreiben, die vielleicht ein bisschen komplexer ist, für die ich ein paar Informationen von verschiedenen Quellen zusammentragen muss, eine Stunde dauern würde oder vielleicht sogar noch mehr. Und wenn ich dann mich tatsächlich hinsetze und das mache, stelle ich fest, oh, ging doch in einer Viertelstunde. Also das ist für mich immer so ein Warnsignal, oh oh. Wenn ich anfange, massiv die Zeit, die ich benötige und die Anstrengung, die ich benötige, um Aufgaben zu erledigen, dann merke ich schon, oh, Erschöpfung ist im Spiel und dann achte ich dann direkt auf Erholung.
Also bedeutet, wenn ich es jetzt so ein bisschen für mich übersetzen würde, ich glaube, ich verliere auch so ein bisschen Vertrauen in meine Fähigkeiten in dem Moment. Ist das so ein bisschen so die Ableitung? Also ich sitze am Schreibtisch und habe so das Gefühl, puh, das wird mich lange, auch lange brauchen, oder ich bin dazu vielleicht auch einfach nicht so imstande oder überschätze auch die Komplexität einer Aufgabe. Ist das so die Ableitung?
Ja, das kann natürlich eine Erklärung sein. Und dann rein theoretisch kann es natürlich auch sein, dass man dadurch, dass man erschöpft ist, hat geringere Konzentration hat und dann tatsächlich auch länger braucht für Aufgaben als sowieso schon. Und das ist ja dann ein Teufelskreis, ne? Weil wenn du für Aufgaben, die du sonst schnell erledigen kannst, auf einmal länger brauchst, dann fällt ja wieder eine andere Aufgabe hinten raus, die man dann vielleicht am nächsten Morgen noch reinschieben muss und so weiter. Also da ist man auch schnell im Teufelskreis drin.
Ja, total. Den Teufelskreis, den ich auch bei mir sehr schnell erkenne und das sehe ich auch bei vielen Teams, mit denen ich zusammenarbeiten darf, auch gerade wiederum so in intensiven Phasen. Wir kommen ja durch Stress auch in so eine Art organisatorischen Tunnelblick. Also wir sehen ja auch ganz viel, was um uns herum passiert, nicht mehr so gut. Wir sind so in so einem Alarm- und Krisenmodus, dass wir gar nicht mehr sehen, hey, wen kann ich mal links oder rechts um Hilfe bitten? Wer hat vielleicht noch eine Perspektive? Welche anderen Möglichkeiten gibt es, diese Aufgabe zu lösen? Und auch das ist ja so eine Verengung unserer Wahrnehmung, unseres Handlungsspielraums, dass das, ich finde, nicht nur weiteren Stress erzeugt, sondern uns auch so ein bisschen isoliert voneinander und auch isoliert von anderen Perspektiven und Möglichkeiten. Das finde ich auch hochspannend. Und wiederum eigentlich eine gute Basis dafür zu sagen, so, hey, wie kriegen wir mehr Erholung in den Alltag? Auch einfach, dass wir kreativer, offener auch miteinander arbeiten können. Christina, wenn wir es mal übersetzen, und ich meine, ich glaube, das ist die Challenge, die viele Führungskräfte haben, mit denen du und ich auch zusammenarbeiten. Es ist so viel los, wir sind hier im Dauerstress, jetzt sollen wir irgendwie auch noch mehr leisten und noch mehr stemmen. Wo sollen wir Raum für Erholung schaffen? Wie kann das gelingen? Hast du ein paar Ideen?
Ja, also ich glaube, dazu ist es erstmal sehr, sehr nützlich, sich mit den Erholungserfahrungen, die so in der Forschung entdeckt wurden von Sabine Sonntag und Charlotte Fritz, vertraut zu machen. Und das sind nämlich Psychological Detachment, also Abschalten von der Arbeit, Relaxation, Entspannung, Mastery, etwas meistern und Kontrolle. Also Kontrolle darüber zu haben, jetzt im Erholungsforschungskontext, was man in seiner Freizeit wann und wie macht. Meiner Meinung nach können wir aber diese Erholungserfahrungen auch während unserer Arbeit machen, wenn die Arbeit entsprechend gestaltet ist oder man eben passend zur Arbeit die Skills hat. Gerade etwas meistern, da denkt man ja, wenn man jetzt mal wirklich losgelöst von Erholungsforschung einfach die Kategorie bekommt, etwas meistern, da würde ich erstmal an Arbeit denken. Und nicht unbedingt an Freizeit. Deshalb hier als Team und auch als Führungskraft oder als Individuum, sich immer wieder vor Augen zu führen, was sind denn die Momente, in denen ich über den Tag hinweg das Gefühl habe, etwas zu meistern und das dann auch so ein bisschen, also bewusst wahrzunehmen und vielleicht auch wirklich mal durchzuschnaufen, jetzt habe ich das geschafft, so E-Mail geschafft und so weiter. Das kann schon helfen. Oder eben dann auch miteinander besprechen, ja, welche Art von Autonomie oder Kontrolle brauche ich, taugt mir, damit ich nicht unnötig erschöpft bin von der Arbeit. Also hier so ein bisschen mal seine Arbeit reflektieren, um unnötige Erschöpfung vorzubeugen, ist ja auch eine Art von ja, Erholungsbedarf reduzieren.
Finde ich ein super Punkt. Also dieses, wenn ich selber das Gefühl habe, ich kann Entscheidungen für mich treffen, ich auch die Möglichkeit habe, mehr auf meine eigenen Arbeitsweisen und vielleicht auch Bedürfnisse einzugehen. So könnte ich es auch verstehen. Also mich nicht fremd takten lasse, sondern auch so ein bisschen meinen eigenen Takt finde und dafür auch Raum zu geben, zum Beispiel im Team, als Führungskraft, sehe ich auch als ein enorm großer Hebel, vielleicht auch mal ein Verständnis zu schaffen dafür, wie unterschiedlich arbeiten dann auch die Menschen in einem Team. Also wer hat welche innere Uhr, ne, braucht vielleicht, hat wann mehr oder weniger Energie, ist von einer Sache mehr oder weniger gestresst und kann dementsprechend vielleicht auch für sich selbst, aber auch wieder im gemeinschaftlichen Kontext Entscheidungen treffen, die uns gut tun. Ne? Also dieses Verständnis gerade dann im Sinne von Autonomie und eine Arbeit zu schaffen, die uns vielleicht nicht so sehr stresst, wie sie uns vielleicht manchmal stresst. Wir pausieren kurz das Gespräch für einen Hinweis in eigener Sache. Leading Well steht für Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Aber wir sprechen nicht nur im Podcast über Zukunftsthemen. Wir merken auch in unserer direkten Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, dass es dringend Fähigkeiten braucht, um in einer beschleunigten, einer digitalen Welt wirksam zu führen und zusammenzuarbeiten. Deswegen arbeiten wir sehr, sehr eng mit Unternehmen bei der Entwicklung von sogenannten Future Skills zusammen. Ob das Change-Kompetenz ist oder Resilienz, emotionale Intelligenz oder psychologische Sicherheit, aber auch die zukunftsfähige Zusammenarbeit von Mensch und Technologie. Wir begleiten unsere Kunden dabei, genau solche Zukunftskompetenzen zu stärken und das in ganz vielfältigen Formaten, vom Online-Impuls bis zum einjährigen Führungsprogramm. Schau einfach mal auf unserer Homepage vorbei, www.benjaminrolf.de, für mehr Infos oder buche dir einfach direkt ein Kennenlerngespräch für einen unverbindlichen Austausch. Alle Infos, alle Links findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Kennenlernen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserem Gespräch. Wenn ich nochmal so auf dieses Thema Mastery zurückkomme, da finde ich ganz interessant, geht es bei Mastery vor allen Dingen darum, um dieses Gefühl, ich kann meine Fähigkeiten einsetzen, oder ist es dieses, ich habe etwas geschafft und ich brauche diesen Reflexionsmoment, also ist es dieser Moment des Innehaltens, nachdem wir es geschafft haben, der dann letztlich wieder so uns diesen Energiekick gibt? Was ist so deine Empfehlung? Was steht da so eher im Vordergrund? Also ist die Tätigkeit als solche?
Also ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden, aber ohne die Reflexion geht natürlich viel verloren. Ja? Also wenn wir nicht reflektieren, ich habe hier was geschafft. Also zum Beispiel als Doktorandin hatte ich am Anfang, habe ich Literaturrecherche viel machen müssen. Und es hat tatsächlich erschreckend lange gedauert, bis ich das als richtige Arbeit so für mich geframed hatte. Und das halt eben ein paar Artikel zusammengetragen zu haben und zu wissen, wo genaue Informationen stehen, das als Mastery auch wirklich reflektieren zu haben und als Fortschritt, als Mini-Fortschritt, aber als Fortschritt hat mich einige Wochen gekostet, dahin zu kommen, Mindset-mäßig, weil irgendwie im Studium hat man halt irgendwie immer irgendeine Literaturrecherche gemacht und das war ja, Studium ist ja nicht Arbeit, so, also so war das zumindest in meinem Kopf geframed und da dann hinzukommen, ja Moment, nee, das ist genau das, wofür ich jetzt bezahlt werde in meiner Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin, das hat echt gedauert und ich glaube, so geht es einigen Leuten eben auch gerade im Wissensbereich, weil man hat irgendwie typischerweise was studiert und halt so vor sich hin studiert und ganz viele Aufgaben gemacht, die man halt als Studieren abgelegt hat und da dann irgendwie den Switch hinzukriegen, ja, aber das ist jetzt eben die Arbeit, die ich leiste. Das ist echt wichtig, um eben Mastery zu erleben.
Ja, also auch so die Wertigkeit unserer Arbeit wahrzunehmen und auch als solche anzuerkennen, für uns selbst natürlich, vielleicht auch, finde ich, gerade wenn so, ich habe so häufig das Gefühl, wenn Dinge für mich selbst sehr selbstverständlich sind, und häufig ist das ja auch etwas, wenn wir sehr stärkenorientiert arbeiten, wo wir das Gefühl haben, so, naja, dass ich dieses Konzept jetzt in einer Stunde geschrieben habe, also das habe ich ja schon 100 Mal gemacht, ne? Und jemand anders würde sich da vielleicht total dran abkämpfen. Also diese Selbstverständlichkeit macht es uns ja manchmal schwieriger, den Wert unserer Arbeit auch wirklich wahrzunehmen. Und das verstehe ich so ein bisschen auch hinter Mastery, erkenne ich den Wert, auch wenn es sich manchmal vermeintlich leicht und selbstverständlich anfühlt. Ich habe so gerade mich gefragt, weil du auch ein weiteres spannendes Phänomen im Buch beschrieben hast, ob das da ganz gut mit dazu passt, und zwar die Effort-Reward-Imbalance. Ich habe das insbesondere auch wieder für mich reflektiert als etwas, was ich sehr stark aktuell auch als ein Phänomen wahrnehme, was in Change- und Transformationsprozessen immer wieder zu Spannungen führt, zu vielleicht auch manchmal unnötiger Erschöpfung führt. Also am Ende das Gefühl, wir strengen uns für etwas sehr an, aber die Wertigkeit von dem, was da passiert, wird nicht so richtig sichtbar. Also Fortschritt wird nicht so richtig sichtbar, Feedback, Wertschätzung wird nicht so richtig sichtbar. Kannst du ein bisschen konkreter erklären, was das eigentlich mit dieser Effort-Reward-Imbalance zu tun hat? Wie hängt das vielleicht tatsächlich auch mit mehr oder weniger freudiger Anstrengung zusammen?
Es gibt einige Forschung von Johannes Sigrist, der mittlerweile emeritierte Professor der medizinischen Soziologie in Düsseldorf war, beziehungsweise ist, emeritiert ist er. Und der hat eben festgestellt, wenn zwischen Anstrengung und Belohnung bei einer Person eine Imbalance ist, also hohe Anstrengung mit niedriger Belohnung, individuell festgelegt. Also objektiv ist das nämlich schwer festzustellen, weil man ja nicht weiß, was genau jemand als lohnenswert einstuft. Dann führt das, diese Imbalance, zu physischen und psychischen Gesundheitsrisiken. Und da sind tatsächlich mittlerweile einige Kohortenstudien gemacht worden. Also die Evidenz ist da ziemlich robust, dass das der Fall ist. Und das Herausfordernde daran ist eben, dass jeder Mensch Anstrengung, wie du ja vorhin schon angedeutet hast, ne, für dich, du hast ein Konzept in der Stunde geschrieben, für jemand anderes würde da vielleicht 4 Wochen dran arbeiten. So individuell verschieden ist, und genauso auch Belohnung so individuell verschieden ist. Ja, vielleicht ist es für manche Personen, wenn sie in den Beruf einsteigen, erstmal wichtig, noch ganz viel lernen zu können und ein Netzwerk aufzubauen und das Geld nicht ganz so entscheiden, weil vielleicht noch nicht die Familie und der Hausbau vor der Tür stehen, aber mit der Zeit ist dann vielleicht durch Familiengründung und so weiter die monetäre Belohnung entscheidender im Vergleich zum Lernen. Also das wandelt sich halt eben auch dynamisch. Und da dann immer wieder hinzugucken als Individuum, was brauche ich, was habe ich, wo stimmt was nicht, wo ist die Balance nicht gegeben, und dann ins Gespräch zu gehen mit eben Team, Führungskraft und so weiter, um da Imbalancen zu regulieren, hilft dabei, am Ende des Tages joyfully exhausted zu sein, weil joyfully exhausted definiere ich, dass man dann ist, wenn man hohe Anstrengungen investiert, sei es privat oder eben beruflich, und gleichzeitig aber auch hohe Belohnung erfährt. Und das ist im Idealfall, also ganz häufig beobachte ich das bei eben Eltern, ne? Also man ist ja schon sehr gefordert mit seinem Kind, aber irgendwie sagen dann ganz viele, ne, aber ein Lächeln und alles hat sich gelohnt, ja. Den Spruch nutze ich selbst nicht so gerne, aber es zeigt so dieses, man ist so viel bereit, an Anstrengung in dieses kleine Geschöpf zu investieren, also sehr viele zumindest, nicht alle, und das ist auch, ne, wir sind alle verschieden und die Lebenssituationen sind verschieden und alles Mögliche, aber im Mittel sind doch sehr, sehr viele joyfully exhausted dann am Ende mit dem Nachwuchs.
Weil wir selber eine individuelle emotionale Belohnung dann daraus ziehen, ne? Aus dem, was wir erleben und was uns motiviert. Ich finde es gerade auch so wieder, wenn ich es auf dem Arbeitskontext übertrage, und vielleicht können wir uns ja tatsächlich mal so ein bisschen dieses Szenario nehmen, also mein eigenes Erleben mit Teams, die ich begleite, mit Führungskräften, mit denen ich zusammenarbeite, Dauerchange, Transformation, viel Parallelität, viel Komplexität, und die Dinge sind so miteinander verwoben, dass vieles keinen klaren Anfang, kein klares Ende hat, nicht immer die Ergebnisse sichtbar werden, vieles vielleicht auch gar nicht so richtig gut funktioniert. Und ich finde dann schon, ich bei Teams, aber insgesamt in Organisationen so wahrnehme, es wird immer schwieriger, wirklich die Früchte unserer Arbeit sichtbar zu erkennen. Und dass das auch am Ende genau zu so einem Ungleichgewicht führen kann. Wenn man sich jetzt irgendwie aus so einer Führungsrolle heraus mit Effort-Reward-Imbalance beschäftigt und ich probiere das mal auf so eine Situation zu übertragen, was würdest du vorschlagen, wie gehe ich denn da vor? Also schaue ich mir einzelne Mitarbeitende an und schaue in dieser Situation, in der wir gerade im Team sind, was ist der Reward, was ist die Belohnung, die sie brauchen, oder geht's, oder kann man das auch in einem Teamkontext betrachten, oder sind es beide Ebenen? Wie würdest du sagen, wie könnten da Führungskräfte mit diesem Konzept arbeiten?
Also ich glaube, dass man das sowohl auf Teamebene als auch auf individueller Ebene angehen kann. Das ist halt so wie alles extrem situationsspezifisch. Wie ist das Verhältnis im Team? Also wenn schon Konflikte im Team herrschen, würde ich wahrscheinlich als Führungskraft erstmal versuchen, individuell zu klären, warum vielleicht Reibereien vorhanden sind. Das kann ja auch tatsächlich sowas Banales sein, wie im Team verdienen Leute, also vermeintlich Banales, im Team verdienen Leute verschiedenes Gehalt. Gender Pay Gap. Wenn solche, das ist ja dann eine Ungerechtigkeit, und Ungerechtigkeit ist per se stressig. Also, und gerade beim Thema Geld ist ja damit auch sehr viel Anerkennung, Status und so weiter verbunden. Und da, also je nachdem, wenn schon ein gutes Verhältnis ist, sich alle fair behandelt fühlen und man schon so ein, sagen wir mal, sicheres Teamklima hat, dann glaube ich, kann man als Führungskraft einfacher im Team schon darüber sprechen. Mhm. Wenn nicht, würde ich erstmal individuell rangehen, da Sachen klären, da versuchen, schon für besseres Gleichgewicht zwischen Anstrengung und Belohnung zu sorgen, beziehungsweise erst einmal herausfinden, ja, wo sieht denn Teamplayer A, dass sie sich mehr verausgabt als Teamplayer B? Ist das wirklich so? Also auch tatsächlich Fakten schaffen, ja. Manchmal ist es ja auch nur ein gefühltes, sich mehr anstrengen als der andere. Und darüber auch möglichst ehrlich und datengetrieben mal miteinander sprechen, ne? Weil gefühlte Wahrheiten sind momentan ja nicht nur auf der Arbeit, sondern im Leben so ein Riesenthema. Und da dann eben das so versuchen zu einer guten Balance dann eben individuell im Team und letztendlich in der ganzen Organisation zu bringen. Da muss nur irgendein externer Krisenzustand eintreten und schon wackelt das ganze Konstrukt wieder. Und dann muss man sich wieder rekonfigurieren. Ja, wer kann denn jetzt hier mehr Anstrengungen und da und so weiter und so fort?
Ich glaube, das ist die Riesen-Challenge, ne? Also wie dynamisch das Gebilde ist. Und selbst wenn wir uns regelmäßig dafür Zeit nehmen, wir davon ausgehen müssen, dass es immer wieder auch so diese kontinuierliche Arbeit braucht. Ich will nochmal bei zwei Gedanken einfädeln, weil ich die total spannend finde. Ich hatte gerade ein Bild vor Augen, und zwar, was das Thema Fairness und Gerechtigkeit auch angeht. Ich dachte, gerade wenn es um Belohnung geht, also wir haben Anstrengung auf der einen Seite, Belohnung auf der anderen Seite, kann das auch fast so ein Minus sein, also dass wir so schon so ein Minuskontostand an Belohnung erzeugen, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Also ist das im Zweifel sogar eine Negativbelohnung, wenn ich sogar auch noch Ungerechtigkeit wahrnehme oder fehlende Fairness? Oder ist es eher eine zusätzliche Anstrengung, die dazu, die dadurch entstehen würde? Also wo würde das wirksam werden aus deiner Sicht?
Also letztendlich geht es ja um die Balance. Also ob du jetzt das unter weniger Belohnung oder mehr Anstrengung packst. Also prinzipiell würde ich sagen, Gerechtigkeit und Fairness hilft dabei, dass wir joyfully exhausted uns fühlen können, weil wir auch aus der Burnout-Forschung schon wissen, Gerechtigkeit ist ganz entscheidend, um Burnout vorzubeugen. Das wär etwas, was man tatsächlich wissenschaftlich mal genau untersuchen könnte. Aber ich glaube, für die Praxis gar nicht so entscheidend, sondern so das Bewusstsein, Gerechtigkeit ist wichtig, damit man nicht in eine Imbalance gerät. Ob das jetzt auf der einen oder anderen Seite ist, das ist, glaube ich, eher für einen Akademiker dann interessant.
Ich hatte das Bus irgendwie so, ich dachte so, ist das so ein automatisches Minus, was wir uns vielleicht dadurch geben, wenn wir wirklich in eine Situation kommen, wo große Ungerechtigkeit oder auch fehlende Fairness tatsächlich auch herrschen. Und ich finde, es ist wahrscheinlich auch ein Punkt, über den wir vielleicht dann auch gar nicht so schnell nachdenken. Also wo wir schnell irgendwie darüber reden, so ja, Belohnung, was kann man jetzt irgendwie machen? Ich bin mal wertschätzend und irgendwie hebe hervor, wo gute Arbeit getan worden ist oder wo Anstrengung tatsächlich irgendwie auch zu etwas geführt hat. Aber wenn das grundsätzliche Gefühl von Fairness und Gerechtigkeit nicht da ist, dass dann all das vielleicht auch so ein bisschen der Tropfen auf dem heißen Stein halt nur ist.
Und es kann auch sich auf beides auswirken, ja. Also wenn man sich nicht gerecht behandelt fühlt, schränkt das die Belohnung ein, plus ist anstrengend, weil man ja gegenreguliert, weil da muss man sich ja erst recht anstrengen, dann trotzdem zu arbeiten, obwohl man sich im Selbstwertgefühl angegriffen fühlt und so weiter. Also es kann sogar doppelt negativ sein.
Wenn wir nochmal zurückspringen zu deinem Modell, wir haben uns jetzt ein bisschen intensiver, weil ich finde, dass das schon, man merkt einfach, da ist so viel drin mit dem Thema Erholung mal beschäftigt im weit gefassten Sinne und schon alleine so die unterschiedlichen Phänomene, die wir jetzt mal beschrieben haben, zeigt, wie viel da so drin ist. Als zweites Thema hast du das Thema Passung, auch als Teil von Joyfully Exhausted. Was hat es mit Passung auf sich? Warum ist Passung so wichtig, um eine freudige Form von Anstrengung auch zu spüren?
Darauf basiert letztendlich die gesamte Burnout-Forschung, dass es extrem wichtig ist, dass wenn wir einen Job haben, wir nicht stehen bleiben bei meine Qualifikationen entsprechend der Stellenausschreibung, sondern uns Gedanken darüber machen, was wir im idealen Fall an Arbeitsbelastung gut bewältigen können, wie viel Kontrolle, also Autonomie in der Gestaltung von der Arbeit wir haben wollen. Da gibt es nämlich auch deutliche Unterschiede. Manche wollen viel Autonomie, andere haben lieber gerne einen relativ restriktiven Schedule. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Also da gibt es eben auch ganz starke individuelle Unterschiede. Gemeinschaft, also welche Form von Team möchte man? Braucht man ein großes Team? Will man ein kleines Team? Wie häufig trifft man sich mit denen? Herrscht Gerechtigkeit, was für ein Klima und so weiter. Und Werte. Also inwiefern kann ich meinen Werten entsprechend in der Organisation arbeiten? Und wenn man diese sechs Aspekte mal für sich so durchdekliniert und guckt, was brauche ich denn? Und beim Bewerbungsprozess im Idealfall ein bisschen abcheckt im Gespräch, ob denn das, was ich brauche, auch vorhanden ist, sind die Chancen gut, dass man einen Job dann tatsächlich ausübt, der einen nicht ausbrennt.
Also arbeite ich im Einklang mit meinen Stärken, Werten und Bedürfnissen. Ne? Das ist vielleicht so im Grundsatz. Und ich finde es ganz interessant, weil du hast ja gerade auch gesagt, so im besten Fall, wenn ich einen Job starte, mal darauf zu achten, passt der zu mir? Also trifft das die Bedürfnisse und die Wertevorstellungen, im besten Fall auch die Stärken, die ich habe. Und trotzdem kann es immer passieren, jetzt bin ich in diesem Job gelandet. Vielleicht habe ich vorher was anderes erwartet oder er hat mal ganz gut gepasst und er verändert sich ein bisschen. Oder ich finde auch so in dem aktuellen Zeitgeist, ne, wir merken, dass sich vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen die Kultur verändert. Auf einmal ist es irgendwie von einem sehr wohlwollenden Miteinander jetzt ein bisschen zahlenorientierter, performanceorientierter, als es vielleicht auch vorher war, und wir fühlen uns da nicht mehr so richtig wahrgenommen. Also sowas passiert ja wirklich, wirklich ganz, ganz faktisch. Vielleicht mal so, um bei der Einzelperson zu bleiben, weil natürlich kann da irgendwie Führung so ein bisschen drauf achten, aber wenn ich jetzt so für mich selber auf diese Faktoren achte und schaue, Passung, welchen Einfluss siehst du da, wo können wir vielleicht hingucken und wo braucht es vielleicht auch mal eine konsequente Entscheidung, das ist nicht das richtige Umfeld mehr für mich, es passt nicht mehr zu mir.
Ja, also ich glaube, was wichtig ist, dass man für sich so tatsächlich ein bisschen Entscheidungsregeln aufschreibt. So, das brauche ich, da kann ich vielleicht noch in die Richtung kompromissfähig verhandeln, aber ein Level definiert, wenn das unterschritten ist, dann riskiere ich meine Gesundheit. Und bin ich das bereit für den Job? Oder kann ich es mir leisten? Oder will ich es mir leisten? Ja, weil manche brauchen das Geld zum Beispiel, dann sieht wahrscheinlich die Abwägung anders aus, wie lange man bereit ist, seine Gesundheit mit ins Spiel zu bringen. Ja? Also hier auf individueller Ebene erstmal für sich Fakten schaffen. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und dann ins Gespräch gehen. Ja? Also es ist ja auch für Teamleiterinnen und Organisation ein riesen Kostenfaktor, Personalwechsel zu betreiben. Also meiner Meinung nach ist es smart, wenn man einen prinzipiell gut passenden Mitarbeiter hat, mit dem offen zu sein für Gespräche, wie man die Arbeit günstiger für deren Leistungspotenzial plus Gesundheit zu gestalten. Also da dann tatsächlich mit Fakten vorbereitet auch ins Gespräch gehen, in eine Verhandlungssituation, aber idealerweise halt partnerschaftlich. Also nicht so mit der Pistole auf die Brust zur Führungskraft gehen, weil das ist ja dann wiederum für die Führungskraft extrem bedrohlich, wenn man da mit Ultimaten kommt, sondern möglichst sachlich, nüchtern Fakten schaffen und Vorschläge machen. Könnten wir als Team oder als Führungskraft mir hier entgegenkommen? Dafür kann ich da vielleicht euch entgegenkommen und da in eine gute Zusammenarbeit und Partnerschaft
reingehen. Und ich finde, wenn ich jetzt auf diese Verhandlung blicke, dann herrscht ja auch erstmal ein gemeinsames Interesse hoffentlich. Und das gemeinsame Interesse ist ja das Erhalten der Arbeitsfähigkeit, das Stärken der Person und vielleicht auch der Gesundheit, weil es natürlich am Ende ja wieder auch dem großen Ganze zugute kommt. Und ich glaube, wenn man mit diesem Interesse in so eine Verhandlung geht, dann schaut man ja auf das gleiche Problem, ne, und nicht auf unterschiedliche Probleme. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt so in so einer Rolle eines Mitarbeitenden, einer Mitarbeitenden bin, für mich auch so eine klare, also klar zu formulieren, bis wohin bin ich verhandlungsbereit. Also wo sind meine roten Linien oder Grenzen, finde ich etwas, was sehr hilfreich sein kann. Also wo wir vielleicht auch so ein bisschen unseren Handlungsspielraum und auch unsere Kompromissbereitschaft mal klären können. Hättest du so ein Beispiel, woran wir vielleicht so eine rote oder wo zum Beispiel so eine rote Linie für jemanden so sein könnte. Das ist natürlich jetzt so super, super exemplarisch, anekdotisch, aber fällt dir so ein Thema ein, wo du sagst, das könnten so potenzielle Entscheidungen sein, die Menschen für sich treffen, um mal eine Grenze auszuloten oder zu bestimmen bis hierhin und vielleicht darüber hinaus nicht weiter, weil das am Ende tatsächlich wirklich meine Gesundheit kosten könnte?
Ja, also ich finde, da ist aktuell das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein Riesenthema. Also mittlerweile ist es ja so ein Trend, Homeoffice mehr oder minder wieder abzuschaffen. Und Also das ist natürlich schwierig, wenn Personen die Vorzüge des Homeoffice für sich festgestellt haben, gerade vielleicht, wenn man noch Care-Arbeit zu leisten hat und da dann die Flexibilität wieder aufzugeben und ja, also da eine rote Grenze zu sagen, so ich brauche mindestens x Tage, 3 Tage oder 2 Tage oder 4 Tage, die ich flexibel entscheiden kann, komme ich ins Office oder nicht, kann sehr dabei helfen, für sich was zu verhandeln, ja. Und das auch tatsächlich vielleicht mal selbst dokumentieren über einen Monat hinweg, so an diesen Tagen brauche ich Homeoffice und an diesen nicht, oder da habe ich mehr Flexibilitäten, und das dann transparent zu kommunizieren und da eine gute Lösung zu finden, finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Und da wiederum auch von Organisationsseite offen dafür zu sein, solange die Leistung stimmt. Und tatsächlich ist ja die Forschung, also die Forschung zeigt bisher zumindest nicht eindeutig, dass die Leistung sinkt. Also da ist noch nicht klare Evidenz, wie der Effekt genau ist, aber so wie ich die Evidenz im Moment lese, ist es mindestens neutral bis vielleicht sogar eher positiv, wenn man eben die Flexibilität der Mitarbeiterinnen ermöglicht.
Dort, wo wir ein bisschen privaten Druck und Stress wegnehmen können und das unterstützen können, können wir erstmal davon ausgehen, dass uns das ja vermutlich in eine Situation bringt, wo wiederum mehr Leistungsfähigkeit für die Arbeitszeit auch übrig bleibt. Und manchmal sind es ja wirklich so kleine Dinge, ne? Also ich dachte auch gerade daran, die Person, die jedes Mal von und zu der Kita hetzen muss, weil dann und dann die Arbeit beginnt und dann die Arbeit endet. Und manchmal würde uns vielleicht nur helfen, wenn wir eine Viertelstunde früher gehen könnten, wenn das Meeting ein bisschen früher oder ein bisschen später stattfinden könnte oder tatsächlich mal digital stattfindet. Und genauso wie du es beschreibst, das im ersten Moment für uns selber sichtbar zu machen, also wo sind vielleicht tatsächlich so große Stressfaktoren, und nicht halt nur, weil die Arbeit viel ist, sondern auch Rahmenbedingungen, auch Werte, Bedürfnisse so ein bisschen mit reinnehmen und dann zu schauen, in welchem Kontext kann ich das wie für mich vielleicht ein bisschen passender, günstiger auch aushandeln. Ne? Finde ich einen total, total wichtigen Schritt. Und ich finde aber auch da die Frage ganz spannend, und vielleicht hast du auch noch einen Gedanken dazu, welche Verantwortung und Rolle hat dabei eine Führungskraft? Ne? Also siehst du Führungskräfte in der Verantwortung, das abzufragen, immer mal wieder im 1:1 auch irgendwie ins Gespräch zu gehen, zu überlegen, was brauchst du noch? Oder ist es schon eher eine, ich nenne es mal so, Bringschuld der Mitarbeitenden, das dann tatsächlich aufs Tablett zu legen? Wie würdest du das einschätzen?
Ideal wäre wiederum meiner Meinung nach, dass man so ein vertrauensvolles Verhältnis als Führungskraft mit seinen Beschäftigten aufgebaut hat, dass es sich für die Beschäftigten nicht wie eine Bringschuld anfühlt, sondern wie eine Selbstverständlichkeit mitzuteilen. Hier habe ich zeitliche Engpässe, kriegen wir die Arbeit so gemanagt, dass keiner von uns unnötig erschöpft und gestresst ist. Also Ich tue mir ein bisschen schwer, da jetzt jemanden die Verantwortung zuzuschieben, sondern ich würde mir wünschen, dass eben die Beziehung zwischen den Personen so gestaltet wird, dass es sich wie eine Selbstverständlichkeit anfühlt, sowas abzustimmen miteinander, um das Arbeiten eben möglichst reibungsarm zu gestalten.
Ja, also ein offener, guter, kontinuierlicher Dialog, ne? Im besten Fall, ja, finde ich auch. Und ich finde, du leitest schon sehr gut über zum dritten Baustein, würde ich es mal nennen. Weil woran ich auch denke, wenn es um diesen offenen Dialog geht, ist ja, dass wir uns sicher fühlen, auch im Rahmen unserer Arbeit. Also ich denke da auch sehr viel an Vertrauen, psychologische Sicherheit. Und auch dein Buch im dritten Teil sprichst du ja über ein sicheres Organisationsklima, was uns dabei helfen kann und sehr unterstützend wirken kann, wenn es darum geht, an so eine freudige Form der Anstrengung zu kommen. Warum ist so ein sicheres Organisationsklima dafür so entscheidend? Wie hängt das auch mit Stress und Stresserfahrung zusammen?
Ja, also prinzipiell ist so eine der klassischen Stresstheorien, die es in der Forschung gibt, das transaktionale Stressmodell von Lazarus und Volkmann. Und das besagt, wenn wir uns irgendwie bedroht fühlen, wenn wir uns bedroht fühlen, dann sind wir gestresst. Und je nachdem, ob wir der Meinung sind, dass wir diese Bedrohung bewältigen können, sind wir entweder negativ gestresst, wenn wir sie nicht bewältigen können oder meinen, nicht bewältigen zu können, oder positiv gestresst, wenn wir eben meinen, sie bewältigen zu können. So. Das heißt, wenn wir Unsicherheit haben, ist das ja meistens bedrohlich. Und das produziert Stress. Das heißt, umso sicherer unser Umfeld ist, in dem wir agieren, desto seltener wird sozusagen erstmal die Stressmaschine angeworfen. Und noch dazu, umso so sicherer wir uns fühlen, desto mehr Bewältigungsstrategien haben wir dann zur Verfügung, weil wir uns dann vielleicht trauen, ein Teammitglied um Hilfe zu bitten, wenn man eine Aufgabe immer noch nicht verstanden hat, wo man im Formular was eintragen muss oder wo man jetzt auf der Website was klicken muss. Oder auch eben bei der Führungskraft darum bittet, dass man 15 Minuten früher losgehen kann, um das Kind noch von der Kita abzuholen und vielleicht dann dafür zu Hause noch mal eine halbe Stunde am späteren Abend arbeitet und so weiter. Also Sicherheit ist letztendlich die ideale Prävention vor Stress.
Ja. Ich finde es, ich glaube auch ein Punkt, was der häufig unterschätzt wird. Also welche Rolle spielt das Sicherheitsgefühl? Und ich finde es super spannend, wie du auch sagst, wir haben mehr oder weniger Bewältigungsstrategien, je nachdem, ob wir uns sicherer oder unsicherer fühlen. Und das so mit psychologischer Sicherheit zusammenzubringen. Und ich meine, wir haben ja eben gerade über Passung gesprochen, ne? Wenn sich wahrscheinlich Mitarbeitende sicherer fühlen, das Team sicherer fühlt, dann werden vermutlich auch eher Möglichkeiten hin zu einer besseren, günstigeren Passung auch angesprochen. Und das zeigt ja schon, ne? Das ist ja auch eine konkrete Form der Bewältigung. Und trotzdem ist so ein Sicherheitsklima gar nicht so selbstverständlich. Was sind denn so Beispiele in Organisationen, die du vielleicht auch beobachtest, wenn du mit Organisationen zusammenarbeitest und mit Teams, wo so ein moralischer Stress entstehen kann? Wo entsteht der häufig?
Ja, also zum Beispiel beim Priorisieren von Aufgaben. Also wenn auf, also was finde ich so ein klassisches Beispiel ist, man hat ein Projekt laufen, externer Kunde, und auf einmal sagt der Kunde, wir brauchen es aber eine Woche früher, aus den und den Gründen. Und dann möchte die Organisation und vielleicht auch die Führungskraft dann zwangsweise das erfüllen, wenn sie nicht ins Gespräch mit dem Kunden geht. Da kann man nämlich jetzt, hier könnte man schon in die Argumentation gehen, ne? Hat die Organisation dann nicht die Verantwortung, das mit dem Kunden erstmal so zu klären, dass die eigenen Mitarbeitenden dann nicht zum Beispiel ihre privaten Rollen wegen Überstunden vernachlässigen müssen? Also moralischer Stress, da geht es nicht direkt immer um, wir verpesten die Luft oder machen ganz schlimme moralische Fehler, sondern es geht eben auch schon um so vermeintliche Kleinigkeiten wie den Beschäftigten dazu zu befähigen, sowohl in seiner privaten Rolle als auch in seiner Arbeitsrolle so zu performen, wie sie sich das wünscht oder er.
Geht es da auch um so eine gewisse Zerrissenheit, in die wir da so kommen können, wenn wir merken, wir können den unterschiedlichen Rollen nicht mehr gerecht werden? Ist das auch eine Form von moralischer Stress? Also wo ich mir gerade denke, ne, also wenn ich die von außen vielleicht diesen Druck habe, die Prioritäten sind nicht klar, ich fühle mich vielleicht auch ein bisschen dazu bewegt, in dem Moment mich mehr einsetzen zu müssen, als ich das geplant habe, und habe auf der anderen Seite aber noch meine vielleicht auch privaten Verpflichtungen, kann da so eine Form von Zerrissenheit auch entstehen. Ist das auch so eine Form von moralischer Stress?
Aus meiner Sicht ja, und es kann ja auch schon innerhalb der Organisation passieren. Also innerhalb von ganz viele Personen arbeiten ja in verschiedenen Teams an Projekten. Und da kann das ja auch ganz schnell passieren, dass eine Priorisierung in einem Team des Projektes dann wiederum das andere Team negativ die Arbeit im anderen Team negativ beeinflusst. Und das dann, also da kann es eben auch ganz schnell zu moralischem Stress auch gekommen, weil man möchte ja eigentlich vermutlich, vermeintlich vielleicht, in allen Teams eine gute Leistung zeigen. In einem Team wird was hochpriorisiert, ja, wie wirkt sich das denn auf meine Arbeit im anderen Team aus? Und schon zack, habe ich hier moralisch Probleme, weil ich will ja eigentlich überall gut performen.
Und es sind ja dann schon auch, und auch das ist ja wieder was wirklich sehr alltäglich ist, auch so eine Beispiele wie wirklich widersprüchliche Ziele, widersprüchliche Erwartungshaltungen, beziehungsweise vielleicht auch eher Erwartungen, Anforderungen, Ziele, die schwer vereinbar sind und wo einfach auf einer gewissen Ebene Entscheidungen getroffen werden, die zu einem gewissen Konflikt dann wiederum führen, vielleicht ja auf operativer Ebene. Ne? Zum Beispiel diese Frage so, naja, wo soll ich mich denn jetzt einbringen? Dort oder dort? Ne? Gleichzeitig geht es nicht. Irgendwo muss ich mehr, irgendwo muss ich weniger reingehen. Und wenn jetzt auf Unternehmens- oder Führungsebene diese Entscheidung nicht getroffen wird, dann habe ich im Zweifel diese Entscheidung selber auf meinem Tisch. Und das kann natürlich zu Stress führen. Ne? Also gerade wenn es so hoch widersprüchlich ist. Wie lösen wir das auf? Also ist es was in der Führung aufgelöst werden muss, oder müssen wir mit dieser Widersprüchlichkeit leben und umgehen? Was ist so da deine Beobachtung?
Also meiner Meinung nach haben da Führungskräfte eine ganz zentrale Rolle, verstehen zu lernen, was die Werte sind, nach denen die eigenen Beschäftigten agieren möchten. Und auch ins Gespräch zu gehen, wo sind denn Risiken, dass diese Werte verletzt werden, auch durchs eigene Verhalten, ins Gespräch zu gehen mit den Beschäftigten, ja, was braucht ihr denn von mir, damit ihr euren Werten entsprechend agieren könnt. Und auch hier wiederum als Führungskraft dann noch eine Metaebene hat man ja auch noch die Verantwortung, meiner Meinung nach, dass man sicherstellt, dass die Werte, die der Beschäftigte oder die Beschäftigten erfüllen wollen, eben auch den Organisationszielen orientiert umgesetzt werden. Also ich sehe da in Führungskräften eine ganz zentrale Stellschraube. Und da auch meiner Meinung nach ist ganz wichtig, transparent zu sein und nicht anfangen, irgendwelche vorzulegen, warum das jetzt in Ordnung ist, dass jemand private oder eben Prioritäten aus einem anderen Team zurückstellen soll und so weiter. Also hier möglichst offen und ehrlich miteinander reden, um vorzubeugen. Und wenn man mal daneben gelangt hat und jemanden moralisch gestresst hat, dann auch sich wirklich aufrichtig entschuldigen und erstmal verstehen zu wollen, was ist da genau passiert, und dann zu klären, ja, wie können wir das denn in der Zukunft vermeiden, dass wir nicht nochmal in so eine Situation reingeraten. Dann, weil da mit in solche moralische Stress Erlebnisse, das hat ja auch einen ganz teilweise dramatischen Effekt auf das Vertrauensverhältnis zwischen Führungskraft und Beschäftigten. Und das dann wieder aufzubauen, das ist dann halt auch Arbeit.
Total, ne? Also kann auch was kaputt gehen. Und ich finde total wichtig, diesen Punkt Transparenz, auch wenn wir uns vielleicht selber nicht immer klar und sicher sind. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, es nimmt ja automatisch auch Stress vom Team und von einzelnen Personen, wenn auch ich als Führungskraft sagen kann, ich habe jetzt gerade nicht die perfekte Antwort oder da sind Widersprüchlichkeiten, mit denen müssen wir jetzt irgendwie gemeinsam umgehen und da wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht die perfekte Lösung gehen. Auch das nimmt ja schon so ein bisschen Stress vom Teller, ne? Also ich finde auch da nicht den Anspruch zu haben, Führungskräfte haben immer die perfekte Lösung, aber vielleicht den Anspruch, wir sind auch nur Menschen, aber dieser Anspruch finde ich schon, wie können wir eine Offenheit darüber vorleben, wenn es Zielkonflikte, wenn es Widersprüchlichkeiten gibt, wenn wir vielleicht auch gerade selbst nicht die eine klare Entscheidung treffen können. Und das aber tatsächlich jetzt nicht vor dem Team zu verbergen und so ein bisschen diesen Druck, diesen Stress, diese Anspannung dem Team zu überlassen. Ne? Also ich finde, dass das tatsächlich für mich da ein sehr, sehr wichtiges Learning dahinter ist, hinter diesem Sicherheitsgefühl und auch moralischem Stress.
Dem Team das Gefühl geben, gesehen zu werden, individuell und auch als Team, ist so entscheidend, um schon mal so eine durch Schnaufsicherheit reinzubringen. So, ja, ich sehe euch, ja, es ist schwierig und jetzt machen wir das Beste draus. Wie kriegen wir das geregelt? Und wie lange halten wir so und so viel Belastung noch aus? Oder sind wir bereit auszulassen? Und wo muss ich jetzt schon nach oben, noch weiter nach oben gehen und da als Führungskraft einen Kurswechsel anstoßen und so weiter? Ist natürlich alles hoch, hoch herausfordernd. Also das ist nicht einfach.
Das, was dir auf jeden Fall hier heute sehr gelungen ist, erstmal auch den Handlungsspielraum aufzuzeigen, wenn wir diesen Anspruch haben und vielleicht auch anerkennen, so hey, es sind herausfordernde Zeiten, sehr anspruchsvoll, ist auch sehr anstrengend. Wir müssen aber diese Anstrengung nicht in etwas Negatives, Ungesundes kippen lassen, sondern wir haben Tools, wir haben Mittel, das in eine gesündere, freudige Richtung auch für ein gesamtes Team, eine Organisation zu steuern. Und ich glaube, das ist ja schon mal ein Anfang. Ne? Wir haben über Erholung gesprochen, Passung gesprochen, auch so dieses Sicherheitsgefühl in Organisation. Und selbst wenn ich für mich als Führungskraft mal schaue, wo gehe ich vielleicht tiefer rein, wo sehe ich vielleicht gerade ein Potenzial im Team, dann ist das ja schon mal auch ein guter Schritt. Wenn wir vielleicht ein bisschen nachhelfen, so als ersten kleinen Anstoß, ersten kleinen Schritt, was würdest du vielleicht allen mitgeben, vielleicht Führungskräften, vielleicht aber auch Mitarbeitenden, die jetzt so sagen, ich habe jetzt super viele Impulse, aber ich will die nächsten ein, zwei Wochen mal loslegen mit einem Gedanken, mit einem konkreten Schritt. Was würdest du so empfehlen im Kontext von Joyfully Exhausted? Womit kann man gut mal beginnen?
Schaut euch an, welche Anstrengungen sich aktuell für euch nicht lohnen und versucht, die so schnell wie möglich loszuwerden. Als Individuum, als Team, als Führungskraft.
Super gut. Und das kann man für sich machen mit einem Blatt Papier, das kann man in einem kleinen Workshop machen, in einem Team Weekly. Ich glaube, eine sehr, sehr niedrigschwellige, sehr effektive Übung und die würde ich allen da draußen, die zuhören, direkt mal mitgeben. Christina, vielen, vielen Dank für alle, die tiefer eintauchen wollen in das Thema. Ich kann dein Buch, das war die Anstrengung wert, nur empfehlen. Wir werden das natürlich in den Shownotes verlinken. Ich werde da die nächsten Wochen auch noch fleißig weiterlesen, habe es bis hierhin aber auf jeden Fall sehr genossen. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und uns mal in deine Welt mitgenommen hast und ein bisschen Inspiration und ganz konkrete Tools hin zu Joyfully Exhausted mitgegeben hast. Danke dir.
Ich danke dir für das tolle Gespräch, hat mir richtig viel Freude bereitet.
Das war Leading Well, heute mit Christina Gutier. Ein Satz ist mir aus unserem Gespräch wirklich besonders hängen geblieben. Und zwar hat Christina sinngemäß gesagt, joyfully exhausted, das ist, wenn Anstrengung sich lohnt, aber auch Erholung folgen kann. Christina machte für mich ganz, ganz klar, dass es nicht darum geht, jede Anstrengung zu vermeiden, sondern sie sehr bewusst zu gestalten. Und dafür braucht es natürlich ein Umfeld, das auch Erholung ermöglicht. Es braucht ein Umfeld, das darauf achtet, dass die Passung von uns mit unseren Stärken und Bedürfnissen zu unserem Job, unserer Arbeit stimmt. Es braucht aber auch ein Umfeld, in dem psychologische Sicherheit ein Teil unserer Kultur ist. Meine Einladung auch diese Woche wieder für dich. Schau doch mal auf deine eigene Arbeitswoche aktuell und frage dich mal, welche Anstrengung hat sich wirklich gelohnt? Wo siehst du eine gewisse Wirksamkeit? Wo siehst du auch einen besonderen Wert deiner Arbeit, auch wenn er vielleicht nicht immer direkt sichtbar wird? Überlege dir aber auch mal, wo in deinem Arbeitsalltag es noch ein bisschen mehr Raum für Erholung braucht und was du tun kannst, um sie dir noch mehr zu erlauben, welche Räume du auch schaffen kannst für mehr Ausgleich und Erholung. Und natürlich macht es auch Sinn, über genau diese Themen mal gemeinsam mit dem Team zu sprechen. Was könnt ihr tun? Welche Ressourcen braucht ihr, damit Anstrengung nicht zu etwas wird, was euch kontinuierlich ausbrennt, sondern was euch auch Kraft und Energie gibt und wo gesunde Leistung möglich ist? Wenn du noch ein bisschen tiefer in das heutige Thema eintauchen möchtest, dann kann ich dir wirklich nur Folge 139 mit René Treder empfehlen zum direkten Weiterhören. Wir haben insbesondere über Stress gesprochen und welche Faktoren am Ende auch ganz konkret in unserem Leben und Arbeitsleben uns dabei helfen, gesünder Stress zu bewältigen.
Wenn dir die Folge mit Christina gefallen hat, dann lass uns sehr, sehr gerne eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Inhalte, diese Gedanken noch sichtbarer werden und auch die richtigen Menschen erreichen können. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungsworkshops, eines Trainings oder Vortrags, dann kannst du sehr, sehr gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Alle Möglichkeiten, uns direkt zu schreiben, findest du natürlich wie immer auch direkt in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.